Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, im Evangelium haben wir gerade vom Reich des Bösen gehört. Und damit sind wir schon mittendrin in der Zeit, um die es jetzt gehen soll. Das Reich des Bösen. Wir haben auch wahrgenommen, dass das Reich des Bösen keinen Bestand haben kann, wenn das Gottesreich kommt. Das Evangelium, das wir gerade gehört haben, sagt uns, der Glaube ist stärker als das Böse. Und die Männer und die Menschen, von denen in diesem Gottesdienst und an den beiden nächsten Donnerstagen die Rede ist, sind Zeugen dafür, dass der Glaube stärker ist. Wer sterben kann, wer will den zwingen? Erlauben Sie mir, ein paar persönliche Bemerkungen zu Beginn zu machen. Ich blicke zurück in das Jahr 1979. Im März 1979, vor genau 32 Jahren, bin ich mit meinem damaligen VW Käfer vollgepackt bis unters Dach in meine neue Gemeinde Herz Jesu in Lübeck gefahren. Damals war es ein anderer Personalreferent, der mir den Marschbefehl gegeben hat. Und es war für mich ein unbekanntes Land. Ich kannte mich in Schleswig-Holstein nicht aus. Ich musste erst auf die Karte gucken, wie komme ich da überhaupt hin? Wie finde ich das in der Stadt? Ein unbekanntes Land, aber doch eine bekannte Stadt. Das HL, das ich dann bald am Auto hatte, Hansestadt Lübeck, ist ein gewisses stolzes Zeichen für eine reiche Geschichte, eine reiche Tradition, eine historisch bedeutsame Stadt. Die sieben Türme von Lübeck kann man von der Straße, von der Autobahn heute aus sehen, vom Zug aus sehen. Ich bin noch letzte Woche dort durchgefahren. Freut mich immer, wenn ich diesen Blick wieder habe. Vieles, was historisch ist, das Holstentor, das kennen auch die, die noch nie in Lübeck waren, das Rathaus mit dem Markt, zu meiner damaligen Zeit die Grenzlage, die Stadt lag buchstäblich direkt auf der Grenze zur DDR, aber innen drin der Dom, die Marienkirche, die großen Kirchen der Stadt und auch der sogenannte kleine Vatikan, das gibt es ja in mehreren Städten, aber in Lübeck eben auch, das katholische Viertel, die Herz-Jesu-Kirche, heute Propsteikirche Herz-Jesu, das katholische Marienkrankenhaus, die sogenannte Kurie, das war so etwas wie das Gemeindehaus, das Gesellenhaus, ein Haus, eine Art Kolpinghaus, schon älter war als die Tradition der Kolpinghäuser, ein Stück lübsche, wie die Lübecker sagen, Geschichte. In eine mir fremde Welt kam ich, und zwar genau an dem Tag an dem der Propst in Lübeck damals, Bultier, Theobald Bultier, zum Mittag nach Hause kam und sagte, gerade ist Herr Erdmann gestorben. Herr Erdmann war der Rendant der Gemeinde gewesen in der Kriegszeit, in der Zeit, von der jetzt die Rede ist, und war zusammen mit den Lübecker Geistlichen verhaftet worden, zusammen mit weiteren Laien, und hatte eine 5-jährige Gefängnisstrafe bekommen. Es war die Berührung mit der Geschichte dieser, wie man sagen darf, bis heute schönen, besonderen Stadt. Aber diese Berührung mit der Geschichte dieser Stadt wurde ganz schnell die Berührung mit der ganz besonderen Geschichte dieser dunklen Zeit unseres Landes. Ich bezog meine Wohnung im Pfarrhaus im zweiten Stock. Pfarrhaus und Kirche stammen aus der Zeit um 1890 und im entsprechenden neugotischen Stil gebaut, hohe Decken mit allerlei Zierrat. Als ich angekommen war, war mir durchaus nicht klar, im ersten Augenblick zumindest nicht, dass ich buchstäblich historische oder sagen wir besser bedeutsame Räume bezogen hatte. Es war die Etage der Kapläne, der Lübecker Kapläne. Und ich durfte in der Wohnung von Kaplan Prasek wohnen. Nebenan hatte Müller gewohnt, auf der anderen Seite zum Garten hin Lange. Ein neuer Kaplan muss sich orientieren in der Gemeinde, in der er nun arbeiten soll. Und es geht auch gleich los, wie das auch heute noch so ist, die Werktagsmesse in der Krypta der Kirche. Die Herz-Jesu-Kirche ist, wie die ganze Innenstadt, ist ja eine Art von Schildkrötenrücken, kann man sagen. Die oberste, also die Stadtmitte, ist die höchste Stelle und es fällt von der Mitte her ab. Selbst die Herz-Jesu-Kirche ist sozusagen an den Hang gebaut. Und es gibt unter dem Altar die heutige Krypta. Und dort findet der Werktagsgottesdienst statt, damals wie heute. Die Krypta war besonders gestaltet. Unter einer Stele, etwa in der Größe wie dieses Ambo, mit der Darstellung Jesus vor Pilatus, war die Urne beigesetzt von Hermann Lange. Es war sozusagen ein Märtyrergrab. Und wie damals schon in der frühen Zeit der Christenheit, die Christen zusammenkamen, um über den Gräbern der Märtyrer Gottesdienst zu feiern, so hat die Gemeinde, die Diaspora-Gemeinde in Lübeck, Gottesdienst über den Gräbern ihre Märtyrer gefeiert. Für die Lübecker waren es von Anfang an Märtyrer. Zurück in meiner Wohnung auf dem Flur oben im zweiten Stock gab es einen kleinen Archivraum, relativ ungeordnet, ein einfacher Stahlschrank, der leicht zu öffnen war und in dem ich Erinnerungsstücke fand, die an die damalige Zeit erinnerten. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich die vorhandenen Dokumente durchgeblättert habe und bis heute überfällt mich ein Schauer auf dem Rücken, wenn ich daran denke, dass ich unvermutet die Rechnung in Händen hielt, die das damals funktionierende Behördensystem schickte über die Kosten der Hinrichtung. Ich habe mich immer tiefer in die Dinge hineinbegeben. Mir war auch klar aus dem, was man lesen konnte, es musste einen Abschiedsbrief von Prasek geben, den aber niemand fand. Nach der deutschen Wende hat man ihn in einem damals Ostberliner Archiv gefunden, ist jetzt auch veröffentlicht worden. Ich kaufte mir das damals gängige Buch, ein Taschenbuch von Else Pelke, eine Autorin, die heute noch lebt, im hohen Alter, und wir hoffen, dass sie auch zur Seligsprechung kommen kann. Das Buch haben viele damals erworben und gelesen, bis heute auch lesenswert. Und ich las dieses Buch im Bewusstsein, ich lebe heute hier, wo diese Dinge geschehen sind. Die Lübecker Märtyrer waren Glaubenszeugen ihrer Zeit. Deshalb möchte ich sie Ihnen heute vorstellen in ihrer Zeit. Am nächsten Donnerstag möchte ich ausführlicher darüber sprechen, was eigentlich ihr Widerstand und die Wurzeln ihres Widerstandes waren, wie sich das gezeigt und ausgewirkt hat. Und in 2 Wochen möchte ich dann mehr bedenken, was ihre Bedeutung für heute sein kann. Also zunächst einmal die Lübecker Märtyrer, Glaubenszeugen in ihrer Zeit. Wer hier die Kirche betritt, so wie ich das vorhin auch durch das Hauptportal getan habe, sieht ja die Fotos der Lübecker Märtyrer, der Lübecker Geistlichen und auch einige Abschiedsbriefe, die dort aufgehängt sind. Ich finde, dass das eine sehr einladende Darstellung ist, sich auch damit zu beschäftigen. Ich möchte Ihnen die 3 katholischen und den evangelischen Pastor kurz vorstellen. Hermann Lange, er wurde am 16. April 1912 in Leer geboren, Leer Ostfriesland. Sie waren 4 Geschwister, sein Vater war in Leer an der Seefahrtsschule tätig. Er besuchte die Volksschule, dann in Emden, wo sie zwischenzeitlich gewohnt haben, das Gymnasium in Leer. Schon früh hatte er den Wunsch, Priester zu werden. Das war sicher auch beeinflusst durch seinen geistlichen Onkel, Hermann Lange, der lange in der Bremer, sagen wir, Arbeiter- und Hafenpfarrei St. Marien gearbeitet hatte und auch dort bis heute als eine Persönlichkeit im Bewusstsein vieler ist. Und später war er dann Domdechant am Osnabrücker Dom. Man sagt, er wollte es ihm gerne nachmachen. Es war sein großes Vorbild. Geistlich hatte er seine Heimat in jungen Jahren im ND, Bund Neudeutschland, gehabt. Inspiriert war er wohl stark von Romano Guardini, ein Theologe, der damals eine neue Richtung der Spiritualität und der Liturgie auf den Weg brachte und viele angezogen hat. Man sagt ihm einen großen Lerneifer nach, gepaart mit einer guten Intelligenz. Er ging einen geraden Weg zum priesterlichen Amt. Er studierte von 1931 bis 1937 in Münster, wurde im Dezember 1938 im Osnabrücker Dom zum Priester geweiht. Seine erste Stelle bekam er als Adjunkt, wie das damals hieß, manche werden den Titel noch kennen, in Lübeck, und im Jahr darauf wurde er zum Vikar dort. Es war eine der großen Pfarreien, wo 4 Priester zusammen waren, davon gab es mehrere solcher Pfarreien. Man unterschied ja die Titel Pfarrer, Kaplan, Vikar, Adjunkt. Man sagt von ihm, er war belesen, ein Intellektueller von vornehmer und freundlicher Art. Was in diesem Zusammenhang natürlich wichtig ist, ein strikter Gegner des Nationalsozialismus. Stefan Fürtner, der heute ein alter Mann ist, ein junger Soldat, damals in Lübeck war, berichtet von ihm, dass er deutlich die Auffassung vertreten hat, ein Christ dürfe eigentlich an diesem Krieg nicht teilnehmen. Und damit sagte er viel Deutlicheres, als zum Beispiel die Bischöfe es in dieser Zeit getan haben. Was später allen zum Vorwurf gemacht wurde, das ist auch sein Handeln gewesen. Es war die Verbreitung der kritischen Schriften des Bischofs von Münster, des Bischofs von Galen, später des Kardinals von Galen. Als Hermann Lange unter dem Fallbeil starb, war er 31 Jahre alt. Johannes Prasek wurde am 13. August 1911 in Hamburg-Barmbek geboren. Er hatte zwei Geschwister. Sein Vater kam aus Schlesien, seine Mutter aus Mecklenburg. Sie konvertierte zur katholischen Kirche. Prasek stammte aus bescheidenen Verhältnissen, besuchte die Grundschule in Barmbek, die von den sogenannten Grauen Schwestern, Ordensschwestern, geleitet wurde. Später das Hamburger Johanneum, ein Gymnasium, das bis heute noch einen besonderen Ruf hat. Dort machte er 1931 sein Abitur, studierte in Frankfurt, St. Georgen und Münster. Während seiner Seminarzeit in Osnabrück stirbt seine Mutter mit 49 Jahren. Prasek hatte viel Kontakt nach Osnabrück. Die Gemeinde in Haste ehrt sein Andenken in besonderer Weise. Sie haben dort ihr Gemeindehaus auch Johannes-Prasek-Haus genannt. Er wird beschrieben als ein humorvoller Mensch mit einer großen geistigen Eigenständigkeit. Und die geistige Eigenständigkeit hat er wohl hier und da mal überzogen, was dazu führte, dass der Bischof ihn ein halbes Jahr von der Weihe zurückstellte. Es empfiehlt sich nicht, sich mit dem Bischof anzulegen. 1937 wurde er zum Priester geweiht. Seine erste Stelle hatte er als Vikar in Wittenburg in Mecklenburg. 1938 kam er nach Lübeck, zuerst als Vikar, dann als Kaplan. Er konnte Menschen beeindrucken, vor allem auch Menschen in schwieriger Situation, Außenstehende, am Rande Stehende. Man kann sagen, die Mühsamen und Beladenen fanden in ihm einen Seelsorger, der sie ganz besonders ansprach. Man sagt, er hielt beeindruckende Sonntagspredigten, die dazu führten, dass viele gerne kamen. Übrigens auch Leute, die ein Notizbuch dabei hatten und das aufschrieben, was man ihm vielleicht später vorhalten konnte. Man erinnert sich auch daran, dass er trotz Verbotes häufig Seelsorger von polnischen Zwangsarbeitern war, die ja als Katholiken auch in einer besonderen, nicht nur menschlichen, sondern auch geistlichen Not waren. Als Johannes Prasek unter dem Fallbeil starb, war er 32 Jahre alt. Eduard Müller wurde am 20. August 1911 in Neumünster geboren, also wenige Tage nach Prasek, der im August, 13. August 1911 geboren wurde. Müller war das jüngste von sieben Geschwistern. Sein Vater war gelernter Schuhmacher, arbeitete dann als Rangierer bei der Bahn. Er verließ die Familie. Es war eine schwierige Familiensituation. Müller kam auf die katholische Volksschule in Neumünster. Er war ein eifriger Ministrant, aber seine Mutter konnte ihm höhere Schulbildung nicht ermöglichen. Er wurde Tischler, engagierte sich in der katholischen Jugendbewegung, aber der Wunsch, Priester zu werden, war in ihm sehr lebendig. Der damalige Kaplan Bernhard Schräder, der später Weihbischof in Mecklenburg war, war einer seiner Wohltäter. Er fand Menschen, die ihn unterstützten. So konnte er mit 19 Jahren nach Bad Driburg gehen, um dort 1935 sein Abitur zu machen. Er studierte in Münster. Von ihm wird berichtet, dass er Reisen machte nach Rom, Italien, Nordafrika, auf den Balkan. Er hatte nach den damaligen Möglichkeiten die Welt gesehen. 1940 empfing er die Priesterweihe und der Bischof schickte ihn als Adjunkt nach Lübeck. Er blieb eigentlich ein Handwerker, ein erfolgreicher Jugendarbeiter. Er hatte den Raum, in dem allerlei Gerümpel war, unter der Kirche zum Jugendraum umgebaut mit den Jugendlichen und heute ist dieser Raum die Krypta, die Werktagskirche. Er liebte die Natur und kannte sich mit Vögeln aus. Und nun kommt der vierte, Karl Friedrich Stellbrink, der von mir erwähnte Herr Erdmann, der an dem Tag starb, an dem ich nach Lübeck kam, hatte auf seinem Krankenbett gesagt, sagt niemals drei, sagt immer vier, als er getröstet werden sollte. Wenn du stirbst, bist du doch bei deinen drei Kaplänen, sagt er nein, sagt immer vier. Dieses ist als geflügeltes Wort eingegangen. Es sind eben nicht drei, sondern vier. Und der vierte ist Karl Friedrich Stellbring, evangelischer Pastor, am 28. Oktober 1894 in Münster geboren. Er hat also eine ganz andere Lebensgeschichte, hat noch den Ersten Weltkrieg erlebt, wurde 1915 eingezogen. Sein Wunsch war, evangelischer Pastor in deutschen Gemeinden in Übersee zu werden. 1921 ging er nach Brasilien und blieb dort bis 1929. Man kann sich vorstellen, die Situation der Zeit, wie es in Deutschland damals war, das war ein Lob des deutschen Wesens, auch in anderen Ländern. So kam er als begeisterter Nationalsozialist wieder. Er war zuerst Pfarrer in Thüringen nach 1929 und seit 1934 an der Lutherkirche in Lübeck. Er trat dem Bund für die deutsche Kirche bei. Er war ein Kind seiner Zeit. Seine Hoffnung, die er darin setzte, schlug aber um, als er den Geist der Diktatur erkannte. So wurde er, um es jetzt kurz zu sagen, 1937 aus der NSDAP ausgeschlossen. Und seine Haltung kann man erkennen nach dem schrecklichen Bombenangriff auf Lübeck am Palmsonntag, in der Nacht zum Palmsonntag 1942. Palmsonntag fanden üblicherweise die Konfirmationen statt und in der Nacht vorher wurde Lübeck in Schutt und Asche gelegt und Stellbrink predigte, Gott hat mit mächtiger Sprache geredet, die Lübecker werden wieder lernen zu beten. Das brachte ihm, wie man es damals nannte, zuerst Schutzhaft ein, die dann schließlich in Untersuchungshaft umgewandelt wird. Als er unter dem Fallbeil starb, war er 49 Jahre alt. Nach der Verhaftung von Stellbrink wird Johannes Prasek am 18. Mai 1942 von der Gestapo abgeholt. Am 15. Juni Hermann Lange, am 22. Juni Eduard Müller. Mit ihnen wurden junge Menschen verhaftet, die in den Kreisen gewesen waren, die diese Geistlichen in der Gemeinde zusammengehalten hatten. Und die Gefängniszeit will ich jetzt nicht hier in diesem Zusammenhang eingehender beschreiben, werde darauf zurückkommen. Es gab einen Prozess ein Jahr später, nach einjähriger Haftzeit, vom 22. bis 24. Juni 1943 im Schwurgerichtssaal des Lübecker Marstallgefängnisses. Vor Gericht standen die vier Geistlichen und 18 Laien. Angereist aus Berlin war der zweite Senat des Volksgerichtshofes unter Dr. Wilhelm Krone, dem Stellvertreter des berüchtigten Roland Freisler. Die vier wurden wegen Rundfunkverbrechen, Zersetzung der Wehrkraft, landesverräterischer Feindbegünstigung zum Tode verurteilt. Die Laien wurden freigesprochen oder freigelassen, bis auf den Rendanten, schon erwähnt, Adolf Erdmann. Er wurde zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt, Anfang 1945 beim Einmarsch der Roten Armee im Zuchthaus Brandenburg befreit. Am 10. November 1943, mittags um 13 Uhr, bekommen die vier die Mitteilung, dass sie noch am selben Tag hingerichtet werden. Sie schreiben beeindruckende Abschiedsbriefe. Sie sind ungebrochen. Das Urteil wird zusammen mit weiteren Verurteilten am späten Nachmittag, am frühen Abend vollstreckt. Die Beamten führen Buch darüber. So weiß man, dass sie im Abstand von 3 Minuten ab 18 Uhr hingerichtet wurden. Das ist die Zeit, wo in Lübeck in jedem Jahr am 10. November ihrer gedacht wird. Die Leichen werden eingeäschert, Prasseks und Müllers Asche ist verschollen, die Urne von Hermann Lange wurde zuerst in Leer bei der Familie beigesetzt und schließlich nach Lübeck in die Herz-Jesu-Kirche übergeführt. Warum wir uns in diesem Jahr mit ihnen besonders beschäftigen, darüber denken wir heute und an den beiden kommenden Donnerstagen nach. Am 25. Juni dieses Jahres werden sie selig gesprochen und gleichzeitig wird des evangelischen Pastors Stellbrink ehrend gedacht, weil die evangelische Kirche, wie Sie wissen, keine Seligsprechung kennt. Wir gehen 4 Menschen nach, die in einer bestimmten Zeit unserer Geschichte gelebt haben, die eine besondere Form von Tapferkeit an den Tag gelegt haben, die Mut hatten und Vertrauen, ihr Vertrauen in Gott gesetzt haben. Wir denken an ihr Leben, ihr Lebenszeugnis und ihre Geschichte. Wir danken Gott, dass wir solche Zeugen haben. Das Reich des Bösen, liebe Schwestern und Brüder, wird nicht Bestand haben. Das lehrt uns die Geschichte der Lübecker Geistlichen, die uns eine Lehre geben für unsere Zeit. Amen.